Grundkurs des Glaubens am Freitagnachmittag. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder bei Radio Horeb mit dabei sind. Egal, ob Sie uns in München auf der 92.4 auf UKW hören, ob im Kabel- oder Satellitennetz, vielleicht ja auch im Internet oder in Berlin und Leipzig auf DVB-T. Und natürlich gehen auch Grüße wie immer nach Südtirol an alle, die uns über Radio Maria hören. Ausgerechnet ich, die geistliche Berufung, darum geht's heute hier im Grundkurs des Glaubens. Was findest du bloß an diesem Typen oder an dieser Frau? Nicht nur in Sitcoms, sondern durchaus auch im wahren Leben. Da kann man diese Frage von verwunderten Eltern oder Freunden hören, wenn sie dann prompt mal sagen, hilfst du mir mal in der Küche? Und mal ehrlich und unter uns, manch einer, der die wahre Liebe findet, der kann es vielleicht selbst kaum glauben, so und von diesem Menschen wieder geliebt zu werden. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen nicht schauen, ob Sie auf der richtigen Frequenz sind. Das sind Sie. Wir sind hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und wenn man es genau nimmt, beschäftigen wir uns in dieser Sendereihe ja auch stets und ständig mit Liebesdingen. Nämlich mit der Liebe Gottes zu den Menschen und wie wir Menschen darauf reagieren. Und es gibt da eine ganz besondere Spielart dieser Liebe, die viele für die zugleich edelste und schwierigste halten, die sogenannte geistliche Berufung, also wie man im christlichen Alltag das so sagt, die Berufung zur Ordensfrau, zum Ordensmann und natürlich auch zum Priester. Es ist in diesem Monat ausdrückliches Gebetsanliegen, so etwa besonders auch am vergangenen Sonntag, das Gebet um geistliche Berufungen. Naja, und da auch da gibt es nicht wenige dieser Berufenen, die sich durchaus nicht leicht getan haben mit dieser Berufung und vielleicht auch gefragt haben mögen, mei, ausgerechnet ich, andere Mütter haben doch auch fromme Kinder und du berufst ausgerechnet mich. Ausgerechnet ich, die geistliche Berufung, darüber wollen wir heute ein wenig in Erfahrung bringen und helfen wird uns dabei kein geringerer als der Kölner Weihbischof Dr. Heiner Koch. Er ist uns nun zugeschaltet. Grüß Gott nach Köln, Weihbischof Koch.
Grüß Gott, einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
Danke, Weihbischof Koch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Stunde im Grundkurs des Glaubens. Wir dürfen Ihnen eingangs zunächst gratulieren, und zwar gestern jährte sich zum dritten Mal der Tag Ihrer Bischofsweihe. Sie sind ja im Jahre 2006 von Benedikt XVI. Zum Weihbischof in Köln ernannt worden und gestern vor genau 3 Jahren erhielten Sie dann die Bischofsweihe durch Ihren Ortsbischof, Erzbischof Kardinal Meißner.
Vielen herzlichen Dank, das ist sehr aufmerksam, dass Sie an dieses für mich das sehr bedeutsame geistliche Datum erinnern und sich Erinnerung halten.
Ich sagte es ja bereits, eine besondere Berufung, eine besondere geistliche Berufung ist die Berufung zum Priester. Und nun hat der Papst für das kommende Jahr ab dem 19. Juni ein Jahr der Priester angekündigt. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen verraten, was mag denn da die Intention des Heiligen Vaters gewesen sein?
Nun, solch ein Jahr, wie jetzt etwa ja das Paulusjahr, in dem wir noch gegenwärtig stehen, ist sicherlich eine gute Gelegenheit für die Kirche und für die Menschen, ein Thema ins Bewusstsein zu heben. Ein Thema ins Bewusstsein zu heben, das wahrscheinlich für viele etwas an den Rand gerückt ist. Ein Jahr ins Bewusstsein zu heben, so ist mir aus den ersten Äußerungen deutlich geworden, dass bislang gerade bei uns immer zum Thema wurde negativ. Also es fehlen Priester, es fehlen Ordensleute, also defizitär. Und das vielleicht jetzt mal zu einem großen Chance werden kann, die positiven Aspekte zu sehen. Zu sehen, was dieses Amt bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen. Zu fragen, was wir tun können, dass junge Menschen diesen Weg gehen können. Aber es wird sicherlich auch ein Jahr, das für uns alle, für alle Christen die Frage stellen wird, ist dein Leben nicht eigentlich doch eine Berufung? Das Hauptproblem scheint ja für viele zu sein, dass sie ihr Leben gar nicht mehr als Berufung sehen. Und wenn man das Leben nicht als Berufung sieht, egal in welcher Form, in welchem Lebensstand, in welchem Beruf etc., dann wird man auch kaum eine Dimension entdecken können, dass vielleicht die Frage nach der geistlichen Berufung nochmal gestellt wird. Also das Thema Berufung soll auch für uns alle als Christen einmal nochmal wachgerufen werden.
Und genau das möchten wir heute von Ihnen erfahren, würden uns freuen, wenn Sie uns das heute im Grundkurs des Glaubens einmal erklären können. Was ist so eine Berufung und dann insbesondere eben auch die geistliche Berufung? Was genau spielt sich da ab? Vor allem, ja, wie erkennt man das eigentlich? Und vielleicht können wir ja auch nochmal danach fragen, wenn man jetzt jemanden kennt und bei dem vermutet, oh, der ist aber berufen bis über beide Ohren, wie verhält man sich da, wie fördert man sowas doch Sensibles auch am geschicktesten, ohne da eine Menge Porzellan zu zerschlagen. Aber vor allem wollen wir klären, was ist das eigentlich, die geistliche Berufung?
Verehrte Hörerinnen und Hörer, es geschah in einer Pfarrei, als ich bei der Visitation war. Ein Kreis junger Erwachsener saß zusammen. Alle, die dort zusammen waren, hatten in der Gemeinde, die ich besuchte, Verantwortung übernommen. Plötzlich erklärte einer von ihnen dem völlig verdutzten Kreis, dass er beabsichtige, das Theologiestudium aufzunehmen, um die Priesterweihe zu empfangen. Die Reaktion der Freunde war eindeutig und allgemein lähmendes Entsetzen. Wie könnte nur ein junger, attraktiver Mensch, der zudem schon eine gute Berufsqualifikation erworben hatte, wie konnte der sich nur zu solch einem Entschluss hinreißen lassen? Ich war ganz betroffen von dieser Situation. Rechnete zum einen gar keiner mehr, dass Gott auch in dieser Gemeinde jemanden nach vielen Jahrzehnten wieder zum geistlichen Beruf berufen würde? Und schien einem diese Berufung so schrecklich, dass nur noch Unverständnis und Entsetzen die Reaktion der Hörenden auszeichnete? Und wenn das so ist, ist damit nicht schon ein wesentlicher Grund aufgewiesen, warum vielleicht so wenige junge Menschen eine Berufung zum geistlichen Beruf hören, in Anbetracht ziehen und der vielleicht auch folgen? Letzte Woche war ich bei einem Familiengottesdienst. Irgendwie ging es ja auch um das Thema Berufung am Sonntag des Guten Hirten. Und ich habe die Kinder zunächst einmal gefragt dort, ob sie schon mal nachgedacht hätten, was sie für einen Beruf einmal ergreifen möchten. Natürlich weiß ich selbst, dass das in Kindesjahren alles recht noch unverbindlich ist. Und dann kamen alle möglichen Berufe und ein Junge sagt dann, ich möchte Kaplan werden. An dieser Stelle lachte die ganze Kirche schallend. Als ob das so etwas Anormales, Seltsames, ja vielleicht sogar Kindisches wäre, dass einer dann vielleicht eine geistliche Berufung hören und ihr folgen würde. Warum ist das, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute so außerordentlich, dass Menschen eine geistliche Berufung hören, wahrnehmen und ihr folgen? Es gibt dafür wahrscheinlich eine ganze Reihe von Gründen. Und man muss diese Gründe auch mal sehr realistisch erstmal wahrnehmen, diese sogenannten objektiven Gründe, um nachher vielleicht auch Antworten zu finden, wie wir Berufung stützen, fördern können. Aber zunächst einmal die Problematik einfach mal sehen. Denn es gibt viele Gründe, warum etwa die Priesternachwuchszahlen in Deutschland so dramatisch eingebrochen sind und noch weiter zurückgehen. Es gibt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Gründen. Zweifelsohne. Wir haben kinderarme Familien. Und die Familien, die Kinder haben, haben wenige Kinder. Natürlich, in kinderreichen Familien und in einem hohen Prozentsatz von jungen Menschen in der Kirche war es statistisch schon einfach wahrscheinlicher, dass jemand aus diesem Kreis der vielen Jugendlichen und Kinder den Beruf etwa eines Priesters ergreifen würde. Es gibt den Drang zur Individualisierung. Ich möchte mein eigener Herr bleiben, ich möchte mein eigenes Leben führen, ich möchte unabhängig bleiben. Ich möchte mich gar nicht in solch eine Organisation wie die Kirche eingeben und dann noch dem Gebot Gehorsam einem Bischof gegenüber folgen. Nein, ich möchte ein freier Mensch bleiben. Wer bindet sich dann schon? Die Bindungsunfähigkeit und die Bindungsunwilligkeit ist sicherlich in dieser Linie auch ein ganz gravierender Punkt. Jugendliche erleben etwa in ihren Familien oft, dass die Ehen ihrer Eltern auseinandergehen. Ist es überhaupt noch verantwortbar, einem Menschen oder sich selbst zu sagen, ich binde mich vielleicht sogar ein ganzes Leben lang? Es ist ja auffällig, parallel zum Rückgang der geistigen Berufe brach auch die Zahl der kirchlichen Eheschließungen ein. Auch sie erreichte ja einen Tiefstand. Und einer der Gründe ist zweifelsohne, dass Menschen vielleicht sich nicht in der Lage sehen, auch wenn sie es vielleicht ersehnen, aber vielleicht ist es gar nicht erstrebenswert halten, sich ein Leben lang an einen Menschen zu binden, an eine Aufgabe zu binden oder im geistigen Beruf an Gott und seine Berufung zu binden. Wer bindet, verpasst viel, so sagen viele. In einer Erlebnisgesellschaft, in der man möglichst vieles erleben will und möglichst weniges verpassen will, möchte man auf nichts verzichten. Wer sich aber bindet, der verzichtet auf viele andere Lebensmöglichkeiten. Wer sich zum Beispiel in der Ehe an einen Partner, an eine Partnerin bindet, der verzichtet auf andere Menschen, mit denen er den Weg hätte vielleicht auch noch gehen können in gewissen Phasen. Deshalb bleiben ja viele ungebunden oder deshalb ist ja für viele die Monogamie schon längst durch die zeitlich hintereinander geordnete Polygamie abgewechselt worden. Was für dieses Ehe gilt, für menschliches Verhalten, für Verhalten in unseren Gemeinschaften, Verbänden, das gilt dann eben auch in ganz besonderer Weise für den priesterlichen Beruf und den geistlichen Beruf im Ganzen. Warum sich ein Leben lang im Treueversprechen binden? Schließlich, wo spielt in unserer Gesellschaft noch der Glaube eine so dominierende, starke Rolle? Wo spielt Gott noch eine so gravierende Rolle, dass er prägend ist, ja die Leitfigur für das Leben der Menschen sein könnte? Ist unsere Gesellschaft nicht weitgehend himmellos geworden, aber wenn sie himmellos Gott vergessen, gottlos lebt, jedenfalls im eigenen Selbstverständnis, wie sollen dann aus dieser Gesellschaft mit ihren ganzen Prägungen dann wirklich geistliche Berufe erwachsen, Menschen, die sagen, ich binde mich an den Himmel, wenn für immer mehr Menschen der Himmel überhaupt kein Thema mehr ist. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt nicht nur gesellschaftliche Gründe, die gegen die Wahl eines geistlichen Berufes sprechen, sondern auch eine ganze Reihe von kirchlichen Gründen. Kirchliche Gründe, die wir viel direkter als die gesellschaftlichen Gründe in der Hand hätten, neu gestaltet, anders gestaltet zu werden. Der Glaubensverlust auch in unserer Kirche. Wer nimmt denn noch wirklich Gott ernst, Gott als Person ernst, der typisch christliche Botschaft, Gott als jemand, der mir nahe ist, Gott als jemand, der mich einfordert, Gott als jemand, dem ich Rechenschaft ablegen gegenüber. Gott, der mich aus der Unverbindlichkeit in die Verbindlichkeit ruft. Wer nimmt denn den christlichen Glauben so ernst, dass er wirklich sich fragt, Tag für Tag neu, kann ich so, wie ich leben, eigentlich leben? Will ich so leben? Kann ich dieses Leben vor Gott verantworten? Wie viel Glaube wird den jungen Menschen heute gar nicht mehr weitergegeben? Nur noch selektiv weitergeben, etwas, was die Menschen für wichtig halten, für bedeutsam halten, was sie meinen, subjektiv wichtig zu sein. Der Glaubensverlust unserer Gesellschaft, wie soll dann aus einer solch glaubensverlustigen Gesellschaft eine große Zahl von Priester- und Ordensberufungen wachsen können? Auch der Rückgang der Zahl der Gottesdienstbesucher ist sicherlich ein Indiz. Sie ist stärker, diese Zahl der Gottesdienstbesucher, zurückgegangen, als die der Priesterweihen. Aber wo sollen denn junge Menschen herkommen, die einen geistlichen Beruf rufen, aber nicht aus der Gemeinschaft derer, die wirklich sonntäglich zur Eucharistie gehen? Hängt da nicht eines mit dem anderen wieder auch zusammen? Kirchliche Gründe, warum die Zahl der Ordens- und Priesterberufungen, Diakonenberufungen zurückgeht. Der Verlust der sakramentalen Dimension der Kirche, ist dies nicht vielleicht auch ein ganz gravierender Punkt? Wenn mir nicht mehr deutlich ist, dass die Kirche etwas völlig anderes ist als eine gesellschaftliche Institution, etwas anderes als ein Interessenverband von Gleichgesinnten, dass sie sakramentaler Ort der Nähe Gottes ist, dass Gott in ihr da ist und dass sie nur deshalb, weil der heilige Gott sie trägt und prägt, sie wirklich heilige Kirche ist. Ich glaube an die heilige Kirche. Kirche, die vom Sakrament her lebt. Wenn das nicht mehr als die entscheidende Dimension der Kirche und des christlichen Lebens gesehen wird, ja, warum denn da eine Weihe, eine priesterliche Weihe? Wo man den Laufbahn einschlagen, an deren Ende nicht an die Qualifikation steht, sondern das Geschenk Gottes, das Sakrament der Weihe. Das negative Image der Kirche in der Gesellschaft für viele oder in den Medien trägt sicherlich dazu bei, dass für viele eine Bindung an einen geistlichen Beruf, an diese Kirche, nicht ratsam zu sein scheint. Sicherlich auch manchen Vollzug des geistlichen Berufes, manche Überforderung, die wir erleben, wenn heute etwa Pfarrer mehrere Gemeinden übernehmen und nicht mehr wissen, wie sie all ihren Aufgaben gerecht werden und sie dann immer freudloser in den Alltag leben. Ja, wie soll solch eine Erfahrung junge Menschen dann motivieren, einen geistlichen Beruf einzunehmen? Und schließlich ist sicherlich auch vielen, vielen unklar, was überhaupt ein geistlicher Beruf ist. Was ist es eigentlich, ein Priester? Was er tut, weiß man ja vielleicht noch. Einiges sieht man ja. Was ein Priester ist von seinem Wesen her, auch was die geistlichen Räte, die drei Räte sind, was Gehorsam soll, was Ehelosigkeit soll. Ja, wenn einem das alles niemand mehr sagt, wenn das nicht mehr klar ist, was das eigentlich ist, ja, wie soll dann ein junger Mensch sich entscheiden, dieses, was ihm völlig unklar ist, Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, Priester sein, Sakrament der Weihe, ja, wie soll er sich auf etwas einlassen, von dem er auch nicht annähernd weiß, was dies bedeutet oder in seinem Leben sein soll? Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ich möchte diese ganzen Gründe jetzt einfach nur aufgezählt haben, und zu sehen, wie schwierig die Situation geworden ist und dass es jetzt nicht nur einfach böser Wille ist oder Willkür, dass die Zahlen zurückgehen, sondern dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt und dass wir diese ganze Reihe von Gründen vor Augen halten müssen, um nachher zu überlegen, wie wir vielleicht eine Kehrtwende in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche hinsichtlich der geistlichen Berufe hinbekommen können. Vielleicht der Hauptgrund, warum die Ordens- und Priesterberufungszahlen aber zurückgehen, scheint mir zu sein, dass überhaupt nicht mehr klar ist, dass das Leben eine Berufung ist, dass jeder Mensch von uns seine eigene Berufung hat, dass Gott mich bei meinem Namen gerufen hat und in eine Situation hineingerufen hat und dass es das größte Ziel eines Christen auf Erden sein müsste, sich immer wieder neu zu fragen, wohin hat mich Gott gerufen? Welches ist seine Aufgabe für mich? Wo ist der Platz, an dem ich ihm folgen soll? Weshalb hat er mich ins Leben gerufen? Was ist meine Berufung? Wenn ich diese Frage grundsätzlich, das gilt für alle Christen, gar nicht mehr stelle, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen zu fragen, ist es vielleicht meine Berufung als Ordenschrist, als Diakon, als Priester, meinen Weg zu gehen vor Gott, weil Gott mich in diese Aufgabe berufen hat. Das Erste, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, ist, glaube ich, dass wir in unseren Gemeinden, wir Christen alle, in unseren Gemeinschaften und Verbänden, dass wir alle uns wieder als Berufene verstehen sollten. Erst auf diesem Untergrund, sich als Berufener zu verstehen, werden nachher auch besondere Berufungen innerhalb dieser Berufung wachsen können. Ich war vor kurzem in einem Stück, das hieß Der Dauerklavierspieler, ein Theaterstück, Der Dauerklavierspieler. Damit ist eigentlich schon alles ausgedrückt, was da in dem Stück geschah. Einer spielte dauernd Klavier. Jetzt war es ja schön anzuhören, nachher wurde es immer disharmonischer und man fragte sich, wie lange man sich das eigentlich noch antun müsste, diese Musik zu hören. Aber dann wurde man doch Schritt für Schritt nachdenklicher durch die Szenen um diesen Mann, der da dauernd Klavier spielte und in die Texte, die da vorgelesen wurden. Denn man begann sich zu fragen, ob das Leben von uns Menschen nicht eigentlich genauso läuft wie das dieses Dauerklavierspielers. Da läuft das Leben manchmal harmonisch und manchmal disharmonisch, so wie das Leben manchmal froh und glücklich ist und manchmal voller Enttäuschung, Leid und Dunkelheit gestaltet. Da gibt es schnelle Lebensphasen und langsamere. Da gibt es Zeiten, in denen das Dur gilt und manchmal in Zeiten, in denen es Moll gibt. Ja, und am Ende des Lebens, am Ende dieses Stückes wurde der Deckel des Flügels zugeschlagen, so wie am Ende unseres Lebens der Deckel des Sarges über uns gelegt wird. Und das war's dann. Die meisten Menschen leben nach dieser Weltanschauung und versuchen nun in diese kurze Lebensspanne, man weiß ja nicht, wie lange man überhaupt noch lebt, möglichst alles hineinzupacken, möglichst nicht zu verpassen, alles mitzunehmen. Man kann das Leben so sehen, man kann es so verstehen. Man kann es aber auch als Christ das Leben sehen. Als Christ das Leben sehen heißt das Leben als Berufung sehen. Das Johannesevangelium beginnt mit dem Satz, am Anfang war das Wort. Gott war das Wort. Gott ist Wort, Gott ruft, Gott spricht. Das Wort ist die kleinste Einheit der Mitteilung. Am Anfang meines Lebens war das Wort, so wie am Schöpfungsbericht. Gott sprach und es ward. So hat Gott zu mir gesprochen, ich will, dass du lebst und ich ward. Wir Christen sind fest davon überzeugt und die christliche Botschaft erzählt es allen halben. Es ist kein Zufall, dass ich lebe. Niemals vor mir gab es einen Menschen, der so war, wie ich bin. Und niemals mehr wird es einen Menschen geben, der so sein wird, wie ich gewesen bin. Mit meinem Charakter, mit meinem Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit den Menschen an meiner Seite. Jeder von uns ist ganz einmalig. Ganz einmalig von Gott ins Leben gerufen. Jeremia schreibt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Weil es diese ewige Liebe gibt, diesen Gott, der mich schon erkannte, lange bevor ich im Mutterschoß war, ein anderes Bibelzitat aus dem Alten Testament. Deshalb glaube ich, dass Gott mich also in dieses Leben gerufen hat, mir eine Berufung übergeben hat, eine Aufgabe, einen einmaligen Platz, die nichts und niemand anders erfüllen kann. Ich will, dass du jetzt hier lebst, das ist deine Berufung. Ich habe dich in dieses Leben gerufen. Wer sein Leben so sieht, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der wird sein Leben nicht versaubeuteln. Der lebt nicht in den Tag hinein. Der weiß, dass Gott ihn Tag für Tag ruft und dass er in seinem Leben die Chance hat, auf dieses Wort Gottes zu antworten. Wort antworten stammt ja das Wort Wort, antworten. Ich gebe meine Antwort, mein Leben ist eine Antwort auf diese Berufung Jesu und Berufung Gottes für mich. Der wird die Zeit nicht totschlagen. Der wird versuchen, verantwortlich zu leben. Auch da steckt das Wort Antwort wieder. Der sieht sein Leben als Antwort. Der weiß, dass er dann einmal im Tod zum letzten Mal gerufen wird in die ewige Herrlichkeit, wo Gottes Ruf ohne Ende ein Leben lang in der Ewigkeit mich ins ewige Leben ruft. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wenn ich mein Leben so als Berufung sehe, dann weiß ich, dass ich dieses Leben von Gott erhalten habe und einmal dieses Leben zurückgeben werde und Rechenschaft ablegen werde, Verantwortung ablegen werde, wie ich dieses Leben zu gestalten versucht habe. Das Leben als Berufung sehen, still werden, hören, aufmerksam werden, was Gott mir sagen will, feinfühlig, sensibel, wo Gott mich rufen will, achtsam, aufmerksam, mit dem Herzen sehen. Das Leben des Menschen als Ruf hören und den Mut haben, diesem Ruf zu folgen, auch wenn mich andere davon abbringen wollen, auch wenn andere sagen, Gott ruft dich und das ist doch Quatsch, du bildest dir das alles nur ein. Den Mut auch gegen den Strom zu schwimmen, den Mut Gott ernst zu nehmen, den Mut ein Christ zu sein und einer christlichen Berufung zu leben. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wenn uns diese Dimension des Lebens nicht neu bewusst wird, wenn wir nicht dahin kommen, dass wir Menschen diese Tiefe ihres Lebens, diese gnadenhafte und herausfordernde Tiefe ihres Lebens wirklich entdecken und wahrnehmen, dann werden alle unsere Bemühungen um geistliche Berufungen und das Verständnis des Lebens als geistliche Berufung im Dunkeln und unbekümmert liegen bleiben. Ich glaube, genau an diesem Punkt beginnt die Sorge um die geistliche Berufung. Berufungspastoral ist zunächst einmal mehr als die Berufung nur zum geistlichen Dienst. Sie spricht jeden Christen an, jeden. Wenn Eltern sich als Berufene sehen würden, auch in ihrer Ehe, dann würden sie vielleicht auch eine Dimension haben, uns zu fragen, ist etwa eines unserer Kinder in einen geistlichen Ruf berufen? Auf diesem Hintergrund, ich glaube also, dass wir vor allen Dingen dieses spirituelle Leben an der geistigen Berufung unserer Gemeinden und Gemeinschaften wieder fördern müssen. Auf diesem Hintergrund möchte ich noch einige Punkte einfach einmal nennen, die mir heute wichtig zu sein scheinen, damit junge Menschen doch vielleicht zum Ruf und zur Beantwortung der Frage, ist eine geistige Berufung für mich da und wo ist meine Berufung einfach ein Stück tiefer geführt werden können. Also erstens, wir brauchen eine Spiritualität, ein geistliches Leben der Berufung in unserer Gemeinde als grundlegendes Thema und grundlegenden geistlichen Grundzug des Lebens unserer Kirche. Das habe ich jetzt ausgeführt. Das Zweite. Niemals und auf keinem Weg wird ein Mensch so stark angefragt, ob er eine geistliche Berufung hat, wie durch die Träger dieser Berufung. Das zündende Beispiel etwa für einen jungen Menschen hinsichtlich der Frage, ob er zum Priester berufen ist oder nicht, ist zunächst einmal ein Priester, der sich selbst als Berufener versteht, der ein tiefes geistliches Leben hat, der in aller Schwäche und aller Begrenztheit eben wirklich von ganzem Herzen versucht, als Priester zu leben und seinem Berufung gerecht zu werden. Das gute Beispiel wird niemand entsetzen können. Das ist natürlich heute, wenn ich das so sagen darf, ein kleiner Teufelskreis. Wenn ich an meine eigene Biografie denke, das Beispiel gerade von Kaplänen, die ich erlebte, hat mich natürlich auch auf den Weg des Nachdenkens gebracht, ob dieser Beruf nicht auch mein Beruf sein könnte oder sollte. Ohne das zündende Beispiel, ohne die Begeisterungsfähigkeit eines Menschen, der auf diesem Weg gegangen ist und geht, wird es sehr schwer, andere auf diesen Weg zu bringen. Es ist die persönliche Ansprache, die persönliche Berufung, die ich an einem anderen erkenne und die mich selbst in Frage stellt. Sicherlich, damit komme ich zum zweiten Thema. Wir müssen überlegen, was diese Berufe eigentlich sind und was ein geistlicher Beruf ist, was das Besondere ist. Was das Besondere aber auch dieser einzelnen geistlichen Berufe ist. Zum Beispiel, warum braucht eine Gemeinde einen Priester? Und was ist der Unterschied zwischen einem Pastoralreferenten und einem Priester? Oder der Unterschied zwischen einem Diakon und einem Priester? Ein wenig habe ich die Sorge, dass diese Berufe, Berufsziele und diese sakramentalen Ebenen völlig durcheinander geworfen werden, beziehungsweise übrig bleiben im Bewusstsein der Leute nach dem Motto, ist doch alles dasselbe. Warum soll ich dann schlicht und ergreifend einen besonderen Beruf schelten? Wenn ich nicht mehr weiß, was es heißt, Priester zu sein, nicht als Priester zu arbeiten, sondern Priester zu sein. Junge Menschen für den priesterlichen Weg oder den Weg des Ordens zu finden, setzt voraus, dass ich sehr klar mit einem Profil in die Öffentlichkeit gehe und ins Gespräch gehe. Was ist Priester, was ist ein Ordensmensch, warum dieser Ordensmensch? Nächster Punkt, was wir tun müssen. Dass Menschen einen geistlichen Beruf ergreifen können, mag für uns, für Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Sie, ja, so vermute ich jedenfalls im Kern auch der christlichen Kirchen stehen, eine gewisse Normalität zu haben. Aber dass dieser Beruf überhaupt eine Berufung ist und ein möglicher Weg ist, müssen wir Menschen, die nicht zu unseren Kernen gehören, wahrscheinlich erst überhaupt nahebringen. Wir müssen das Thema Berufung ins gesellschaftliche Gespräch zu bringen. Wir müssen wirklich die Schweigespirale, die sich da manchmal angesiedelt hat, dass man darüber nicht spricht, durchbrechen. Es muss viele Orte geben, an denen das Thema geistliche Berufung zum Thema wird. Angefangen vom Kommunionunterricht zum Firmenunterricht, in der Schule, in der Katechese. Wir brauchen solche Akzente bei den sogenannten Events, entschuldigen Sie das Wort, das wäre wirklich furchtbar, aber es gibt immer wieder große Ereignisse, wo gerade Jugendliche zusammenkommen. Ich habe das gerade wieder beim sogenannten Altenberger Licht erlebt, wo 2.000-3.000 Jugendliche zusammenkamen im Altenberger Dom. Ja, das sind Orte, an denen so etwas wie eine Berufung auch thematisiert werden kann. Es sind sicherlich die Frage auch nach dem, wie wir mit den Medien umgehen, wie wir in dieser Frage in Medienthemen setzen. Was können wir tun, dass wir in den Medien nicht in diesem Frage immer nur mit gescheiterten Existenzen in Berührung kommen oder mit Existenzen, mit Menschen, die schlicht und ergreifend ganz zurückgezogen leben wollen. Wir müssen also uns überlegen, wie wir schlicht und ergreifend das Thema gesellschaftlich ins Gespräch kommen, bekommen, damit junge Menschen überhaupt darauf aufgestoßen werden, dass das ein möglicher Beruf ist. Gleiches gilt für den Bereich der Schule. Nächster Punkt, was wir tun können. Wir müssen sicherlich ein offenes Herz haben für Menschen, die sich überlegen, einen solchen geistlichen Beruf zu wählen. Wir brauchen Menschen, die mit diesen Menschen mitgehen. Allein zu gehen, schafft das keiner. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, Menschen, die uns beraten, die uns halten, die uns stützen, die uns auch in allen Unsicherheiten annehmen, die uns auch noch die Treue halten, wenn wir den Weg dann abbrechen, weil wir sagen, das ist doch nicht unsere Berufung. Wir brauchen überzeugte Wegbegleiter. Eine große Sorge mache ich mir dadurch, dass viele, die auf dem Weg zum geistigen Beruf sind, diesen Weg fast allein gehen. Oftmals gegen ihr Elternhaus. Aber wo wollen sie denn Stütze und Stärken erfahren, wenn die Eltern zum Beispiel einen ganz anderen Weg gehen oder diesen Weg des geistigen Berufs für völlig irrsinnig halten? Ein weiterer Schritt wäre für mich auf jeden Fall ein sehr schöner Schritt, die, die am geistigen Berufen interessiert sind oder auf dem Weg sind, und seien es noch so wenige, zu vernetzen, zusammenzubringen. Es ist immer sehr schön zu erfahren, wie motivierend und stärkend es ist, wenn junge Menschen zusammen sind, die überlegen, ob sie eine geistliche Berufung nicht doch in sich tragen. Es ist schön, wie sie sich stärken, wie sie sich führen, wie sie sich auch den Weg erleichtern. Ein hoher Prozentsatz, fast 80% des Priesternachwuchses im Erzbistum Köln kommt aus gerade 20% der Gemeinden des Erzbistums. Man fragt, warum kommen aus so wenigen Gemeinden so viele geistliche Berufungen? Dann ist das nach meiner Erfahrung nicht, dass diese Gemeinden außerordentlich lebendig sind und attraktiv. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Dann ist es nicht deshalb schlicht und ergreifend, weil dort strahlende Überpriester sind, die man sofort überall vorzeigen kann. Einer der wesentlichen Gründe ist an diesen Gemeinden, dass jeder, der anfängt, etwa Theologie zu studieren, um Priester zu werden, den vor sich noch sieht, der etwa auch gerade studiert oder der gerade die Priesterweihe empfangen hat. Man ist doch im Blickkontakt zu dem, der vor uns geht. Man sieht, dieser Weg ist gangbar. Man sieht, dieser Weg ist nicht so außerordentlich, dass ihn eigentlich nur ein Verrückter gehen kann. Wir brauchen die Kette, wir brauchen die Vernetzung. Allein schafft das keiner. Und so wie er, wie ich vorhin sagte, einen einzelnen Begleiter braucht, so braucht er auch den Begleiter der Gruppe, die Geborgenheit in der Gruppe, die Stärkung in der Gruppe. Gerade dann, wenn die Familie nicht diese Stärkung vollzieht oder sogar sich gegen diesen Weg ausspricht. Und schließlich, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wir brauchen das Gebet. Das Gebet hat eine unendliche Kraft, da bin ich völlig von überzeugt. Deshalb bin ich auch dem Heiligen Vater sehr dankbar, dass er jetzt in diesem Monat Mai wieder die Sorge um die geistigen Berufe in unser Gebetsanliegen hineingibt. Bittet den Herrn, dass er Arbeit für seine Ernte sende. Ja, bittet. Oft frage ich mich natürlich, warum sendet der Herr vielleicht nicht noch mehr Berufungen? Warum schickt er uns nicht leichter erkennbar seinen Ruf? Warum schickt er diese Berufung nicht an junge Menschen und führt sie dahin, dass sie wirklich mit Vitalität dieser Berufung folgen? Fragen über Fragen. Aber was übrig bleibt, ist immer das Wort Jesu: bittet, bittet. Wer bittet, der nimmt Gott ernst. Der nimmt ernst, dass diese Berufung nicht gemacht werden kann, sondern dass sie Geschenk ist. Der nimmt ernst, dass das eben keine beruflich-technische Qualifikation ist, sondern dass diese Berufung Gnade ist. Bitten. Auch das ist ein tiefes Zeugnis des Glaubens an die Macht des Gebetes. Damit natürlich auch des Glaubens daran, dass Gott uns hört. Geistliche Berufe werden nämlich zum Schluss nur deshalb sinnvoll, weil es da einen Gott gibt, an den ich mich binde, ganz persönlich. Einen Gott gibt, der zu mir spricht. Einen Gott gibt, zu dem ich sprechen kann. Das Unterscheidende zu anderen Weltreligionen ist, dass wir als Christen wirklich bekennen, dass dieser Gott ein Ohr für uns hat und uns etwas sagt und dass wir uns an ihn binden können und dass dieser Gott mit seiner ganz individuellen Prägung uns trägt und führt und dass ich deshalb mich ein Leben lang auch auf solch eine Liebe, solch eine Beziehung zu einem Person Gottes einlassen kann. All davon erzählt das Gebet. Das Gebet, das wirklich ein tiefer Ausdruck ist, dass da ein Gott ist und dass dieser Gott für mich ist. Es reicht nicht nur zu sagen, ich glaube an Gott, sondern als Christen bekennen wir vertiefend, ich glaube an dich, Gott. Ich glaube an dich, Gott. Lass du mich nicht allein. Ruf du mich hinaus. Zeig du mir den Weg für mich, für andere Menschen. Das Gebet um Priesternachwuchs, es ist die Kraft schlechthin. Das treue Gebet, das auch dann noch betet und durchhält, wenn ich nicht mehr erkenne, dass es viel Positives bringt. Dieses treue Gebet ist das größte, so meine ich, Glaubenszeugnis. Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ich habe die Zeit schon übersprungen, ich will einiges auch sein lassen, vielleicht kommen wir gleich noch auf die Ordensberufung, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit nochmal zu sprechen. Drei Ausdrucksformen, die nur verständlich sind auf dem Hintergrund einer wirklichen persönlichen Liebesbeziehung zu Gott und zu Jesus Christus, die mich so in voller Kraft setzt, dass ich diese Beziehung anderen Beziehungen vorsetze. All dies können wir gleich noch bedenken. Sicher, die Zahl der Priester, Ordensberufungen, die Kanonenberufungen geht bei uns deutlich zurück. Sicher, aber ist auch eins. Ich erlebe inzwischen wieder junge Menschen, die sich gegen den Strom, auf gegen das Elternhaus auf den Weg machen. Es ist begeisternd, solchen Menschen zu begegnen mit ihrer Ernsthaftigkeit, ihrer Gewissenhaftigkeit, ihrem tiefen Glauben. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn unter Ihnen Menschen sind, die sei es nur überlegen, ob sie solch eine Berufung in sich tragen, dann gehen sie dieser Berufung nach, gehen sie auch zu vertrauten Menschen an ihrer Seite, mit denen sie darüber sprechen können. Wenn das alles zu direkt ist, dann melden Sie sich doch zum Beispiel über das Radio. Ich nehme auch gern Kontakt mit jedem auf, der eine solche Überlegung in sich trägt, dass wir weiter zur Prüfung kommen. Ich werde dann auch weiteres die Wege leisten können, dass Sie wirklich irgendwo Anschluss und Geborgenheit und Stütze erfahren können. Aber meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, tragen Sie dieses Anliegen auch immer wieder im Bewusstsein, im Gespräch mit, tragen Sie es im Gebet mit. Vielleicht, und ich vermute, dass es so ist, beruft der liebe Gott viel, viel mehr Menschen, als wir glauben. Vielleicht stellt er uns aber auch vor allen Dingen nur die Frage, warum helft ihr so wenig, dass mein Ruf gehört und wahrgenommen wird? Ich danke Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, für diese Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, nicht nur für diesen Monat Mai, in dem wir dieses Gebetsanliegen haben, sondern auch für das Jahr der geistigen Berufung, das der Heilige Vater ausgerufen hat, wirklich viel Kraft und Mut, dass wir dieses so wichtige, lebenswichtige Thema für unsere Kirche lebendig wach halten und vielleicht so einen Weg öffnen, dass junge Menschen die Berufung Gottes hören und ihr folgen können.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute geht es uns um die geistliche Berufung. Wir fragen ausgerechnet ich die geistliche Berufung. Darüber haben wir gehört. Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Ja, ein lebenswichtiges Thema, so hat es Weihbischof Koch genannt. Es gibt sehr, sehr viele Aspekte, sehr, sehr viele Schritte, die zu gehen sind, um wieder mehr dieses lebenswichtige Thema ins Bewusstsein von uns allen zu bringen. Es braucht eine allgemeine Spiritualität der Berufung, dass jedes christliche Leben immer auch ein Berufungsleben ist, egal dann in welcher Form das ist und dass man das in einer spirituellen Weise auch ein Leben lang praktisch damit unterwegs ist, herauszufinden, was denn jetzt meine Berufung ist. Und Träger dieser besonderen Berufung, also der geistlichen Berufung müssten Vorbilder sein. Wir müssen uns auch untereinander unterstützen, auch Netzwerke in einer gewissen Form bilden. Das heißt, die Weihbischof Kochsen nannte es so, die Schweigespirale einfach über dieses Thema auch durchbrechen. Und natürlich braucht es, das ist wichtig, die unendliche Kraft des Gebetes. Und so beten wir ja auch in diesem Monat besonders um geistliche Berufungen. Herzlichen Dank, Weihbischof Koch, für Ihre Ausführungen. Wir haben bereits einen ersten Anrufer, eine erste Anruferin in der Leitung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich möchte dem Herrn Weihbischof ganz herzlich danken für diesen aufrüttelnden, mitreißenden und also so bewegenden, inhaltsreichen Vortrag. Ich möchte dazu eigentlich keine Frage stellen, sondern nur sagen, es wäre natürlich schön, wenn diese Gedanken in der Öffentlichkeit, in der Kirche auch weit verbreitet würden, nicht? Und dieser Schwung also da überspringen würde. Wir haben das Glück, unser Sohn wird am 28. Juni in Augsburg zum Priester geweiht und hat 8 Tage später dann die Primiz. Also wir sind sehr glücklich darüber. Wir wissen, dass das ein schwerer Weg ist, aber es ist ein lohnender Weg. Vielen Dank.
Ja, danke schön auch für die guten Worte und auch einen herzlichen Glückwunsch. Und das ist auch ein Stück, wird ja, wenn man versteht das ja bitte richtig, ein Stückchen wird ja mit auch die Familie des Neupriesters mit gesegnet, mit geweiht, verstehen Sie das bitte richtig, aber es kommt, ich merke das ja in meiner eigenen Biografie, man bleibt immer Kind der Familie und die Familie gehört zum neuen Priesteramtskandidaten und zum neuen Priester einfach dazu, das ist ein Stück ja seiner Person, diese Familie, insofern gehören sie dann wirklich bei der Weihe mit dazu. Das Zweite, was ich sagen wollte, ja, es ist ein schwerer Weg, ja, das ist richtig, aber es ist vor allen Dingen ein dankbarer Weg, wissen Sie, ich glaube, wenn man weiß, warum man Priester wird und warum man dann kämpft und warum man dann verkündet, dann weiß man auch, dass man manche Schwierigkeiten auf sich nehmen kann. Wer nicht mehr weiß, warum er dies tut, der scheitert sehr schnell. Aber wenn ich ein Ziel habe, einen Grund habe, wenn ich vor allen Dingen weiß, dass ich als Priester hineingenommen bin, in ganz enge Beziehung zu Jesus Christus, denn der Priester spricht ja an Christi Stelle dann, das ist mein Leib, das ist mein Blut oder deine Sünden sind dir vergeben. Also eine größere Dichte, eine größere Bindung Christi an einen Menschen kann es ja gar nicht mehr geben. Wenn wer euch hört, hört mich, nicht? Sagt Jesus einmal. Wer das weiß, dass er so eng mit Christus verbunden ist, der kann wirklich darauf vertrauen, dass bei aller Schwierigkeiten, die es gibt, die ich auch nicht leugnen will, eigentlich eher nichts etwas zu schaffen hat, sondern dass Christus es schafft und dass er mitgeht und dass er uns trägt. Und glauben Sie, wenn Sie das einmal wirklich spüren und dann manchmal gerade spüren, wenn Sie gescheitert sind oder wenn Sie in Ohnmacht sind und wenn Sie sagen, ich kann nichts mehr machen, ich bin meinem Latein am Ende, dann werden Sie da tiefe Freude. Das ist ein ganz tiefer Grund tiefer Freude. Also ich möchte wirklich diesen Beruf nicht idealisieren, nach dem Motto, es ist alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen, das ist natürlich bei weitem nicht, aber es ist ein wirklicher Weg des Evangeliums, einer tiefen Freude. Der Herr ist nahe. Was anderes lebt und der Priester nicht. Und was anderes wird ihm in der Sakrament der Priesterweihe ja auch nicht geschenkt, als dass der Herr ihm nahe ist.
Frau Götzen hat uns angerufen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott.
Folgendes, Sie haben das so angesprochen, dass die Einsamkeit auch der Priester. Für mich ist es immer eine Frage, es gibt es, glaube ich, beim Karmel, dass die Schwestern sozusagen einen Priester, ich sag jetzt mal ein Gänsefüßchen, adoptieren und bebeten in Krisenzeiten und auch sonst. Ich bin nun, ist jetzt in Molschuh, ich würde das irrsinnig gerne tun. Also ich habe es mal gemacht, als unsere Kapelläne hier so weggingen und dann habe ich einen ganzen Stapel mit Postkarten mitgegeben, an mich adressiert und einfach nur so ein, ja, dass wir einfach nur ankreuzen mussten, dass ich für sie bete. Und dann kam dann immer, ja, wir fahren mit der Messdienergruppe weg, ganz fürchterlich und bitte beten oder ein Kommunionkind ist. Und das habe ich dann mit Hingabe getan.
Ja.
Und ich würde wahnsinnig gerne wieder so irgendwie, aber irgendwie wird das nicht so angeboten. Es wird also nicht so gesagt, bitte, es ist ja nicht so, dass wir jeden Abend bei dem Priester anrufen. Das ist ja Quatsch. Das will ich ja gar nicht. Ich will nur einfach wissen, wie geht's ihm und seine Lieblingsgebete und ihn dann so begleiten, wie Sie schon sagten, durch Krisen und aber auch durch wunderschöne Zeiten.
Ja, Also das ist ein echter Dienst, abgesehen davon, dass es psychologisch ist, mal gut tut, zu wissen, dass da jemand oder mehrere Menschen mit einem fühlen, für einen beten, mit einem denken, einen mittragen. Das ist, tut ja an sich menschlich auch gut. Und das ist ja ein Stück auch Kirche, einer für andere, einer für alle, jeder für den anderen. Das ist ja das Geheimnis auch der Kirche. Nicht? Ist ja nicht so, dass der Priester jetzt alles rausgehoben ist, dass es von der Kirche weg ist, sondern der ist in dieser Kirche, für diese Menschen da und die Menschen für ihn. Also das ist psychologisch schon sehr schön und gefühlsmäßig auch sehr schön. Tut wirklich gut, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich glaube auch, aber vor allen Dingen an die Kraft des Gebetes, dass über das Gebet wirklich uns Kräfte von Gott zugegeben und zugeheißen worden werden, die wir allein nicht aufbringen können. Der Priester ist nicht in erster Linie das, was er macht. So gut es ist, wenn ein Priester ein Tatkräftiger ist, wenn er kreativ ist, wenn er gut predigen kann, so gut das ist, das Wichtigste ist nicht, was er macht, sondern was Christus macht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Christus ihn trägt und ihm die Kraft und den Mut gibt. Gott wirkt in ihm. Und deshalb ist das Gebet so unendlich wichtig. Ich bin auch dankbar, wenn ich solche Situationen dann Menschen anvertrauen kann. Ich sage, bitte Sie wirklich herzlich um ein Gebet. Und ich weiß, wie viele das auch mir zusagen und weil viele das dann nicht leere Worte oder leere Sprachparolen sind. Also das ist ein Stück wirklich Mittragen des priesterlichen Dienstes. Lange Zeit wahrscheinlich diese Kraft des Gebetes und das auch vergessen.
Und da wären wir auch gerade an einem Punkt, wo man sagen muss, das hätte dann fast so eine doppelte Vorbildfunktion. Nämlich nicht nur, dass der Priester selbst auch getragen würde durch das Gebet, sondern dass dann auch die eine potenzielle Berufung, sage ich jetzt mal, das tatsächlich auch erlebt in der Gemeinde, dass eben der Priester auch durch das Gebet getragen wird.
Ja.
Sicherlich auch für einen Berufenen und der sich Gedanken macht über seinen Weg, auch eine wichtige Erfahrung, dass er weiß, für mich wird dann auch, also die Gemeinde trägt den Priester auch.
Das ist richtig. Man darf auch nicht unterschätzen, dass dies auch eine Gemeinde prägt. Ja. Dass eine Gemeinde schlicht und ergreifend deutlich wird, dass dieses Sakrament der Priesterweihe wirklich ein Ort des Heils ist, ein Geschenk Gottes für diese Gemeinde ist. Wo ist Gott gegenwärtig? In dieser Gemeinde und in diesem Priester. Das wird vielen runterschlucken. Für sie ist er ein Priester, vor allen Dingen ein Funktionär. Natürlich hat er auch Funktionen zu erfüllen. Natürlich ist er zum Beispiel Gemeindeleiter. Und natürlich muss er auch die Gemeinde zusammenhalten. Natürlich, klar. Und er muss auch wirklich Leistung erbringen. Aber zunächst mal ist er einer der Orte Gottes in dieser Gemeinde. In ihm spricht Gott das Wort der Vergebung. In ihm heilt Gott, nicht? Und das ist wichtig für die Gemeinde, wie auch für den Priester, dass er diese Prioritäten nicht vergisst. Dann könnten wir auch hervorragende Laien nehmen, wenn wir sagen, wir brauchen hochqualifizierte Menschen. Da könnte auch ein Laie tun. Das Wesentliche am priesterlichen Dienst ist nicht die Leistung, sondern ist die Weihe. Am Ende der Ausbildung zum priesterlichen Dienst steht die Weihe und nicht ein Prüfungsexamen. Die Weihe sagt schlicht und ergreifend, in dir und durch dich und mit dir wirkt Gott. Da kann ein Priester nur ganz bescheiden sich immer wieder darauf besinnen, die Gott die leeren Hände hinhalten und sagen, ja, du wirkst nicht. Das ist das Eigentliche.
Diese sakramentale Dimension, die Sie ja auch angesprochen haben, dass wir dieses Verständnis auch überhaupt für die Sakramente, für die sakramentale Dimension unseres Glaubens stärken müssen.
Ja, genau, das ist verloren gegangen. Wissen Sie, da hängt vieles mit zusammen, nicht? Wenn die Bedeutung des Sakraments, Sie-Beisakrament, verloren geht. Also beim Beisakrament können Sie das ja deutlich machen. Dann verliert natürlich auch die Bedeutung des Priesters im Bewusstsein der Menschen an Bedeutung. Wenn die Menschen nicht mehr beichten gehen, ja, wozu, dann ist dieses schlicht und ergreifend die Einladung Jesu, sich die Sünden vergeben zu lassen, wenn ihnen die Sünden vergibt, den Sünden zu vergeben, wird im Grunde zurückgewiesen, nicht wahrgenommen. Damit umgekehrt ist es, glaube ich, auch eine Tragik, wenn Priester nicht mehr im Beichtstuhl sitzen. Dann verlieren sie eine wesentliche Dimension ihres Wesens, nicht nur ihres Auftrags, ihres Wesens, nämlich Sünden zu vergeben, nicht?
Aus Heroldsbach hat uns Herr Schneiderbanger angerufen, grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott. Ja, ich wollte auch ganz herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Ich war also sehr berührt persönlich und ich möchte jetzt einfach eine persönliche Frage stellen, weil es mich irgendwie auch betrifft. Ich bin auch schon Jahre dabei zu fragen, habe ich noch eine Priesterberufung oder nicht? Ich war zum Beispiel schon mit 11 Jahren im Internat und wollte Priester werden. Dann natürlich kam diese ganze 68er Generation, da ist man da ganz weggekommen. Und immer irgendwie war in mir der Wunsch, also Priester zu werden. Habe dann Religionspädagogik studiert und es hat dann auch nicht so geklappt. Dann habe ich eine Ehe geführt, also die erste Ehe wurde dann, also auch ganz normal, wurde dann auch wieder geschieden und eben auch annulliert. Ja. Und jetzt wollte ich meine zweite Frage, gibt es denn überhaupt einen Weg, also in der katholischen Kirche noch, wenn man also 45 oder 55 Jahre alt ist und noch Priester werden will? Also man glaubt, man hat eine Berufung um einfach diesen Weg zu gehen. Zum Beispiel, ich wollte jetzt auch mich zum Diakonat bewerben, also auch schon mehrmals auch versucht, und 2001 und 2000 jetzt wieder. Und jetzt sagt man mir, also ich bin jetzt schon zu alt, ich bin schon 54 und bis sie geweiht werden und bis sie fertig werden mit der Ausbildung, das wird dann zu lang dauern. Jetzt meine Frage, gibt es da nochmal eine Möglichkeit? Hat man, gibt es für den Priester auch eine Altersbeschränkung? Mit 55 Jahren ist man dann schon zum alten Eisen und ist so also weg. Oder? Also verstehen Sie, ich meine, Sie können jetzt meine Berufung jetzt nicht direkt beantworten, weil Sie kennen meinen persönlichen Weg nicht. Ich habe auch meinen geistlichen Begleiter. Ja. Aber es ist in mir schon diese starke Sehnsucht, natürlich die Frage nach dem Studium. Also
ist es so, grundsätzlich gesprochen gibt es natürlich keine Altersbegrenzung. Zweiter Punkt ist, natürlich steht ein Bischof auch in meiner Verantwortung, in der konkreten materiellen, sozialen Verantwortung einem Weihekandidaten gegenüber. Wenn einer zum Beispiel Diakon ist, ja, oder Diakon werden möchte, und es steht eine Familie hinter, dann ist immer die Frage auch zu stellen, ist die Familie versorgt, wie sieht die wirtschaftliche, berufliche Situation aus, wie wird er die Jahre der Vorbereitung jetzt überstehen können, das sind ja auch anstrengende Jahre. All diese Fragen führen dazu, dass tatsächlich in einigen Bistümern gesagt wird, also, ich sage es mal vorsichtig, in der Regel ist ab dem Alter, zum Beispiel für den Beginn eines Studiums, Schluss. Da gibt es ja auch Gründe für, aber die muss man wirklich sachlich vortragen. Eben persönlich würde ich immer raten, in solch einem Fall ganz konkret mit dem jeweiligen Ordensoberen oder mit dem Bischof oder seinem Beauftragten natürlich Kontakt aufzunehmen. Dann kann man wirklich sachlich diese Dinge klären und auch seine eigene Berufung auch klären.
Das habe ich aber so bereits Kontakt aufgenommen mit dem Erzbischof und er hat mir auch geantwortet und so, dass meine familiäre Struktur, familiäre Situation noch in Ordnung kommen muss. Und also, das heißt also praktisch, also es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass man auch zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt verheiratet war und die Ehe annulliert wurde, eben da noch zum Priester geweiht werden kann.
Grundsätzlich möglich wäre dies, aber wie gesagt, das sind alles Einzelprüfungen, die muss der Bischof vornehmen. Der muss ja prüfen, ob die Berufung wirklich gegeben ist. Das können Sie kaum noch allgemein beantworten, so eine Frage, nicht? Aber es spricht nichts dagegen, wir haben ja sogar Priester zum Beispiel, deren Frau gestorben ist, ja, zum Beispiel, das gibt's ja, die dann zum Priester geworden sind, so. Also das sind natürlich etwas Ausnahmen, aber möglich ist es ja.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Ihren Weg. Frau Limbach aus Siegburg ist nun bei uns. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Und da, Frau Limbach.
Ich wollte Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Vortrag und Ihnen sagen, dass wir uns freuen, wenn Sie am Sonntag mit uns das 50-jährige Fahrjubiläum feiern.
Schön, ja. Ah, danke, das war schön.
Und dann möchte ich mich auch noch an die Frau Götzen wenden und ihr sagen, man muss doch nicht unbedingt den Namen wissen für den Kandidaten, wofür man betet. Ich darf seit vergangenem Jahr September einen Priesterkandidaten der Diözese Köln begleiten, kenne seinen Namen nicht, weiß gar nichts von ihm, wer er ist, wo er wohnt, nichts. Aber ich weiß, ich habe einen und begleite ihn mit meinem Gebet und Opfer, denn ich bin auch im Rollstuhl und fühle mich ganz, ganz glücklich, dass ich einen Priesterkandidaten begleiten darf zum Priestertum.
Also wirklich ein herzliches Vergelt's Gott, dass Sie das tun, gerade das so Treue tun und dann wirklich als ein Stückchen das Leben beten, das Leben, das ja bei Ihnen dann auch durch die Behinderung ganz geprägt ist, ein Stück das Leben hineinbringt. Das ist ein großer Dienst. Und ich weiß von Mitbrüdern, die wissen, dass jemand für sie betet, wie tragend das wirklich sein kann. Also das ist ein ganz tiefer Dienst, abgesehen davon, dass von allem Übernatürlichen, was wir da natürlich damit ansprechen.
Seit meiner frühesten Kindheit und Jugend habe ich erkannt, dass der liebe Gott mich gerufen hat, eben in den Rollstuhl, damit ich mein Leiden fruchtbar machen kann für die Priester.
Wissen Sie, was ich jetzt sehr schön fand, dem Satz von dem, was ich eben auch sagen wollte, dass Sie haben das als Ihre Berufung erkannt, nicht? Diese Frage, was ist meine Berufung? Die ist nicht abhängig vom Alter, die ist nicht abhängig vom Gesundheitszustand, vom Ort und der Zeit, in der ich lebe, dass Sie Ihr Leben wirklich auf diese tiefere Sicht hindurch scheinen lassen, durchblicken, das finde ich großartig. Wenn das die Christen und die Gemeinden wieder tun würden, dann würde ich auch sicher sein, dass manche plötzlich wieder offen werden für die Frage, ob sie diese spezifische Berufung zum geistlichen Dienst haben. Aber wie viele stellen die Frage, nicht nur nach dem, was mache ich gern, was ist Spaß an dem Beruf oder kriege ich einen Job her, sondern wo ist meine Berufung? Auch Eheleute, wo ist meine Berufung? Ja.
Danke, Frau Limbach, für diesen Anruf, für dieses Zeugnis auch, das Sie gegeben haben. Gerade an dieser Stelle jetzt am Ende auch unserer Sendung zeigt sich ja, wie Sie sagen, es geht darum, dass wir alle unsere Berufung finden. Und gerade am Beispiel von Frau Limbach, jetzt haben wir auch gehört, wenn wir zum Beispiel die drei Räte betrachten, die dann immer gesagt haben, naja, Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, vor allem auch, das kann ich nicht leisten, das sind zu hohe Anforderungen, aber letztlich, wenn sie in Gott gründen, dann muss man sagen, das Leben stellt uns immer hohe Anforderungen und Gott ist es, der uns da durchträgt.
Ja, und wissen Sie, ich frage mich bei diesen Regeln, natürlich sind es auch Anforderungen, aber in erster Linie sind es nicht Anforderungen, sondern ich sage es mal, es sind Heilsgeschenke und Heilswege. Ich bleibe beim Thema Armut, ja. Armut, ich verlasse mich auf nichts anderes, nichts auf finanzielle Stützen, nicht auf Reichtum, den ich habe, nicht auf materiellen Sicherheiten, ich verlasse mich ganz auf Gott. Das ist ein Stück Springen. Ich springe auf Gott zu. Ich springe auf Gott zu mit aller Unsicherheit und aller Angst und aller Not. Ich wage es, auf Gott zuzuspringen. Das ist innerlich die Armut. Und nur im Springen erfahre ich, wie Gott mich trägt. So.
Hört sich auch befreiend an.
Das ist befreiend. Das ist ein Stück Leben, ja, und Ehelosigkeit. Es ist ja nicht immer der unter Verzicht, also entschuldigen Sie, was ich mal so sage, es soll jetzt nicht plump wirken, aber einer, der sich entschließt zu heiraten, verzichtet auf tausende anderer Männer oder Frauen. Das ist doch so. Wer sich auf Gott einlässt in geistigen Beruf, in dieser Berufung jetzt mal, es gibt andere Berufungen nochmal, der sagt schlicht und ergreifend, ich glaube, dass dieser Gott für mich eine solche Liebeskraft ist und solche eine persönliche Bindung mir an diesen Gott möglich ist, dass ich ihn ganz tief erfahren mich trägt. So, das ist ein Heilsweg, ja. Verstehen Sie, was ich damit sagen wollte? Wir sagen als erstes immer, das ist eine Belastung. Natürlich gibt es da auch Belastungen. Jede Ehe ist auch eine Belastung. Oder wie ich so Menschen erlebe, die krank sind. Oder Eltern erlebe, die ein behindertes Kind haben und das in Treue durchtragen. Mensch, da sind doch viel größere Belastungen, rein äußerlich noch, als der Priester sie oftmals hat. Denn von vielen wird ja auch entlastet, wenn er sich nicht direkt um meine Familie verkümmern muss. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht die Begründung für den Zölibat etwa. Die Begründung für den Zölibat ist nicht eine funktionale oder dass er mehr arbeiten kann oder mehr Zeit hat, sondern schlicht und ergreifend das große, hoffnungsvolle Zeichen, da steht hinter allem ein Gott, der mich liebt, der mich trägt, zu dem ich eine Beziehung haben kann, die mich erfüllt. Und diese Botschaft ist heute so großartig und da stehen die Menschen davor und sagen, ja, also, dass der Gott eine Person ist, jemand ist, der trägt, der liebt, also das ist erstaunlich. Das ist das ganz Neue für viele.
Und das gehört eben dann zu seinem Priestersein und nicht
Richtig.
Zu dem, was er dann als Funktion...
Richtig, dann ist es zweitrangig, was er macht, ja. Ob er dann im Gefängnis ist oder es gibt ja auch viele Kranke, ich kenne kranke alte Priester, die schlicht und ergreifend kaum noch etwas tun können. Und die sind und bleiben Priester, das vielleicht noch ganz starkem Maße sogar.
Vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott, Weihbischof Koch, für diese Stunde im Grundkurs des Glaubens zur geistlichen Berufung. Wenn wir heute eines von Ihnen gelernt haben, dann ist es, dass Berufung eine Angelegenheit ist, die uns alle betrifft, über die wir uns alle im Klaren werden müssen im Gebet und dass wir auch eben miteinander und füreinander beten müssen, dass dieses Gebet gerade auch jetzt in diesem Monat und dann auch in dem Jahr des Priesters, das auf uns zukommt, von besonderer Bedeutung ist. Und so wollen auch wir am Ende dieser Sendung Sie um Ihr Gebet, um Ihren besonderen bischöflichen Segen bitten.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich würde wirklich vorschlagen, dass wir im Monat Mai, diesem Marienmonat Mai, die berufene Frau, die uns vor Augen steht, die Mutter Gottes, die diesen Ruf gehört hat und ja gewagt hat, ihm zu folgen, dass wir sie bitten, dass sie uns führt, selbst unserer Berufung gerecht zu werden und ihr auch ganz besonders diese Kirche und all die ein geistliches Amt in ihr haben, ihr der Mutter der Kirche anvertrauen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
So segne und behüte und stärke Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, alle Menschen, die in einem geistlichen Berufung leben, unsere Ordensschwestern und Ordensbrüder, unsere Diakone, Priester und Bischöfe und alle, die auf dem Weg zu einem geistlichen Beruf sind und alle, die sich fragen, ob sie eine Berufung in sich tragen. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und für die wichtigen und wirklich erhellenden Fragen und Überlegungen, die Sie eingebracht haben.
Danke Ihnen, alles Gute, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Nachmittag. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.